Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, mit euch heute Abend die Bibelstunde zu begehen. Und ich sage eins, selbst wenn ich euch mit meinem Reden durcheinander bringe, das lohnt sich allein, den Text heute schon zu lesen. Da werden wir Jesus von einer ganz gewissen Seite kennenlernen. Selbst wenn wir nur den Text gelesen haben und nach Hause gehen, dann werden wir schon einen Segen davon tragen. Aber ich habe mir Mühe gegeben, so ein bisschen mich reingelesen, sodass wir vielleicht so einige Erklärungen zusammen zustande bringen und so in das Wort Gottes ein bisschen tiefer hineinschauen wollen. Wir wollen zum Anfang noch beten. Lass uns dazu aufstehen. Danke dir, Vater im Himmel, dass du uns dein Wort gegeben hast. Du hast dich in deinem Wort uns geoffenbart. Du hast uns einfach gezeigt, wer du bist, wie du handelst, wie du uns siehst. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir in dein Wort hineinschauen können, dass du uns dein Wort öffnest. Und ich bitte dich, dass du uns heute Abend fähig machst, dein Wort aufzunehmen. Dass das Wort in uns hineindringt, dass das Wort in uns Frucht bringt und dass wir dich immer mehr lieb gewinnen. Ja, Jesus, hilf uns, dass wir unsere Sorgengedanken auch jetzt ablegen und dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können und auch in der geistlichen Gemeinschaft miteinander dich erheben. Ich bitte dich für die Geschwister, die heute nicht da sind, die krank sind, die arbeiten müssen, mögest du bei ihnen sein und ihnen deinen Trost und deine Nähe schenken. Wir danken dir, Jesus, dass du da bist und dass du uns segnen willst. Amen. Ja. Ja, Johannes 2, Verse 13 bis 25 wollen wir heute miteinander durchgehen. Ich werde erstmal den ganzen Abschnitt lesen und dann werden wir nach und nach dann durch den Text gehen. Johannes 2, Verse 13 bis 25. Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die da Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um mein Haus wird mich, um dein Haus wird mich fressen. Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies getan hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab von Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Wie gesagt, hier haben wir einen Abschnitt vor uns, wo das Jesus sich von einer bestimmten Seite zeigt. Wir haben am Sonntag in der Predigt gehört, also den Abschnitt davor, dass Jesus sein erstes Wunderzeichen tat. Und er trat da auf als ein Herr, der allen Mangel stillte, der sich um die Menschen kümmerte, dem die Menschen oder wir nicht gleichgültig sind, einfach der gebende Heiland. Und hier tritt Jesus auf als der Heilige, als der eifernde Gott, als der eine, der nichts Unreines duldet und dass bei ihm keine Vermischung geduldet wird. Das ist dieser Jesus, der hier auftritt. Und wenn wir jetzt aufmerksam zugehört haben, dann meint man, also zumindest mir geht es so, wenn ich an diesen Text denke oder den Text lese, dann möchte man nicht wahrhaben, dass unser lieber Jesus in so einer Art auftreten kann. Man stellt sich meistens Jesus, ihr kennt auch Bilder vielleicht aus Postkarten oder in Filmen wird Jesus immer dargestellt, wie so ein junger Mann, der ja immer nur lächelt und keinem was zu Leide tut. Und hier auf einmal erleben wir Jesus, der sich eine Geißel baut und die Menschen samt ihren Tieren aus dem Tempel vertreibt. Und der benimmt sich wirklich hier ganz anders, als wir uns vielleicht von Jesus erwarten. Der Abschnitt fängt mit einem Satz an. Und das Passafest der Juden war nah und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Ich habe gleich am Anfang eine Schwierigkeit. Und da saß ich beim Vorbereiten, ich habe meine sämtlichen Kommentare mehrmals durchgeblättert. Ich habe gehofft, dass wenigstens einer mir da eine vernünftige, schlüssige Antwort gibt an meine Frage. Und zwar, Johannes erzählt von der Reinigung des Tempels, also diese Begebenheit, ganz am Anfang des Evangeliums. Also er erzählt, Jesus tut das sein erstes Zeichen, da geht er nach Jerusalem hinauf und dann tut er dies. Wenn wir die anderen drei Evangelien lesen, die berichten alle drei, nachdem Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, kurz bevor er starb, dann machte er die Tempelreinigung. Und das war für mich Schwierigkeiten. Was ist jetzt? Es gibt viele Möglichkeiten. Die Kommentare, die sind auch da sich, so wie ich empfunden habe, sind ziemlich ratlos. Es gibt Möglichkeiten, entweder hat sich einer der Evangelisten geirrt, nur dann, das würde ich nicht gelten, weil das Wort ist zuverlässig. Oder es gibt eine Möglichkeit, es gab zweimal das gleiche Ereignis, dass Jesus zweimal, während er das erste Mal nach Jerusalem kam, den Tempel sozusagen gereinigt hat und kurz vor seinem Tod. Oder es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass entweder Johannes oder den Evangelisten, den anderen Evangelisten kam nicht so drauf an, also eher Johannes nicht so drauf an, wo er das zeitlich richtig einordnet, sondern dass Johannes uns eine bestimmte Sache zeigen wollte. Und zwar, dass der Herr in seiner Heiligkeit und als ein Herr auftritt, der die Sünde nicht duldet. Es ist auffallend, dass nur Johannes berichtet von drei Passafesten, die Jesus miterlebt hat. Da heißt das jedes Mal, dass Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Das ist einmal dieser Abschnitt und dann in Kapitel 6 schreibt er wieder. 6,4 können wir auch lesen. Es war kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Das ist ein Abschnitt, wo Jesus die 5000 Menschen gespeist hat. Und einmal im Kapitel 11, 55, da wird auch noch einmal erwähnt, dass Jesus in Jerusalem war zum Passafest. Wie gesagt, und die anderen Evangelisten, die begrenzen sich eigentlich nur auf das eine, wo Jesus kurz vor seinem Tod nach Jerusalem eingezogen ist und zum Passa und dieses Passafest war auch sein Sterben oder an dem Passafest passierte auch sein Sterben. Es kann auch sein, dass die Evangelisten, weil sie nur von dem einen Ereignis, von dem einen Besuch Jesu in Jerusalem berichtet haben, dass die einfach diese Reinigung des Tempels einfach dahin platziert haben. Ich habe für mich so festgelegt, für mich persönlich, ich habe gesagt, es ist höchstwahrscheinlich, dass Jesus zweimal den Tempel gereinigt hat, denn es spricht ja nichts dagegen. Es gibt ja auch gewisse Unterschiede auch in der Berichterstattung, wie das aufgeschrieben ist. Zum Beispiel in Markus, dann spricht Markus direkt anschließend und sagt, dass die Hohepriester und die Pharisäer, die suchten danach, ihn zu töten. Das deutet schon darauf hin, dass sie ihn dann anschließend dann getötet haben. Und hier in diesem Abschnitt, dann sehen wir einfach, dass sie, die Menschen, die Juden, die waren einfach überrumpelt. Die konnten Jesus nichts entgegensetzen. Die haben nichts gemacht, bis auf die eine Frage, die sie ihm gestellt haben. Das Fest der Juden. Warum betont er hier so das Fest der Juden? Ich denke, das macht der Johannes aus dem einfachen Grunde, weil er sein Evangelium schreibt auch an Christen, die nicht einen jüdischen Hintergrund haben. Und so erklärt er hin und wieder, wenn wir Johannes-Evangelium durchlesen, dann treffen wir immer wieder auf so Sätzen, wo Johannes einfach so eine Art Übersetzung macht. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 41, der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte, oder im Vers danach. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Also immer wieder finden wir solche Sätze in Johannes Evangelium, wo er ja sozusagen erklärt oder nochmal übersetzt. Oder in dem Abschnitt, was wir am Sonntag gehört haben, da erklärt Jesus oder Johannes über diese sechs steinerne Krüge. Und da sagst du in Vers 6 in Kapitel 1, da standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Der erklärt einfach, wozu die Fässer da waren, und so, dass er auch Christen, die keinen jüdischen Hintergrund haben, dass sie auch mitgenommen werden, dass sie auch verstehen, was damit gemeint ist und was das an sich hat. Wir lesen, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Er kommt in den Tempel und er findet ein reges Geschäftsleben um den Tempel herum. Ich vermute, dass Jesus nicht das erste Mal das beobachtet, denn wir lesen in Lukas 2, dass Jesus schon als 12-jähriger Junge mit seinen Eltern nach Jerusalem zog, um das Passa da auch zu feiern, wie es sich für einen ordentlichen Juden gehört. Und ich glaube, dass Jesus damals schon als junger Mensch, und die Bibel berichtet uns nicht, wie oft er dazwischen noch da war. Es ist zu vermuten, dass er auch mehrmals da war und dass Jesus das immer wieder beobachtet hat, was da so los ist im Tempel. Er fand also, dass da im Tempel die Händler waren, die Rinder verkauft haben, die Schafe verkauft haben, die Tauben verkauft haben. Nur das war eigentlich recht praktische Sache. Die Juden, die von weit her kamen, die mussten dann nicht die Tiere mitbringen. Da konnten sie da vor Ort kaufen. Und ich vermute, dass die Priester irgendwann mal nachgegeben haben und haben gesagt: Komm, dann können wir das hier auf dem Hof machen. Und das Ganze spielte sich dann ab im Vorhof der Heiden. Der Tempel war so aufgebaut, das war das Allerheiligste, das Heilige, wo nur die Priester Zugang hatten. Und da war der erweiterte Hof, wo die Juden, eigentliche Juden auch, und dahinter waren ihre Frauen, das war auch noch getrennt. Und außen herum, also im erweiterten Bereich im Tempel, da durften auch die Heiden, die zum Judentum konvertiert sind wahrscheinlich, oder einfach zum Anzubeten nach Jerusalem kamen. Wir kennen auch diese Geschichte aus der Apostelgeschichte, wo dieser reiche Kämmerer unterwegs war von Jerusalem und las auf Jesaja-Rolle, und da heißt das, er war nach Jerusalem hinaufgezogen, um anzubeten. Und das war dieser erweiterte Bereich, der Vorhof der Heiden. Und so haben wahrscheinlich die Priester irgendwann mal auch zugelassen, haben gesagt: Komm, dann könnt ihr da eure Tiere verkaufen, ist ja schließlich auch eine praktische Sache. und auch lohnende Sache. Nur, dass sie damit den Juden eigentlich unmöglich gemacht haben, Gott anzubeten. Ich kann mir vorstellen, dass da kein Mensch mehr sich zumindest in diesem Vorhof auf den eigentlichen Gottesdienst konzentrieren konnte. Könnt ihr euch vorstellen, so ein Markt, ich weiß nicht, wer von euch auf so einem Viehmarkt war, früher gab es in Kaunitz so einen Viehmarkt, aber das war noch nichts dagegen, ich vermute, hier war noch ein bisschen derber, ich war mal in Russland auf so einem Viehmarkt, ich weiß nicht, mit meinen Eltern wahrscheinlich, erinnere ich mich ganz dunkel, das war so ein reges Treiben und Stinken und das ist wirklich nicht schön. Und das war im Tempel, wo eigentlich die Menschen hinkommen, um Gott anzubeten. Und das findet Jesus hier im Tempel vor. Ja, wir haben da einmal die Händler, die Tiere verkaufen, die Schafe und Rinder, und wir kennen das aus dem Alten Testament. Wenn einer reich ist, der opfert dann ein größeres Tier, und wenn einer sich nicht so viel leisten kann, der kann dann zwei Tauben kaufen und die opfern. Und da gab es auch nochmal Wechsler mit Geld, und die saßen einfach da, um Geld zu wechseln. Und das war so, dass die Juden, die sollten dann jährlich eine gewisse Tempelsteuer errichten oder abgeben, und das durften sie nur in einer bestimmten Währung abgeben, und zwar in jüdischem Geld, und so, dass die von weit her kamen, die andere Währung da hatten, die mussten dann irgendwo das Geld wechseln, und so, dafür waren die Wechsler da, und ja, es ist auch naheliegend, dass die Wechsler auch sehr schönes Geschäft gemacht haben damit. Also das war ein reges Treiben, auf Not der Menschen wurde einfach Geld verdient. Ja, was macht Jesus? Und er machte sich eine Geißel aus Stricken. Es war so, im Tempel war eigentlich verboten, Waffen zu tragen. Also im ganzen Tempelbezirk, da waren selbst die Römer, die haben da keine Waffen damit hineingetragen. Nun, Jesus machte sich eine Peitsche, das war eigentlich keine Waffe, das war zumindest im Vergleich mit den Peitschen, die Römer hatten, das war ziemlich harmlos, weil die Römer, die hatten schon harte Werkzeuge gehabt. Die haben am Ende von ihren Stricken, da haben sie so kleine Bleistücke gehabt, und das tat wirklich weh. Und Jesus, der hat wahrscheinlich irgendwo aufgesammelt, irgendwelche Stricke, mit denen man vielleicht da die Tiere dahin geführt hat, wo man die Tiere angebunden hat, und da bindete sich eine Geißel, und in vollem Eifer für das und das Haus Gottes treibt er das ganze Geschäft daraus. Ich habe erst mal gedacht, Jesus hat die Peitsche eigentlich für die Tiere gemacht. Ja? Das wäre ja nichts Verkehrtes, dass man die Tiere so ein bisschen lenkt mit Peitsche. Aber wenn ich den Text so genauer lese, zumindest ich verstehe den so, dass Jesus den eigentlich für alle angewandt hat. Ja? Und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechseln das Geld. Also da war sich keiner mehr sicher, der da im Weg stand und nicht unbedingt raus wollte vor Jesus. Und der hat sie wirklich dann mit allem Nachdruck gebeten, doch den Tempelbezirk zu verlassen. Er trieb sie alle hinaus. Und dann sagt er einen Satz zu den Wechslern: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Die haben den Tempel zum Kaufhaus gemacht. Also da an Gottesdienst war da gar nichts mehr zu denken. Eigentlich war der Tempel dafür da, dass das Volk Israel den lebendigen Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, in ihrer Mitte erleben können. Dass sie ihn anbeten können, dass sie ihn Opfer bringen können. Aber Das, was Jesus davor fand, das war alles andere als der Gottesdienst. Und er sagt, macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Das ist ein eindeutiges Bekenntnis Jesu Christi, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Könnt ihr euch an eine andere Begebenheit erinnern, wo Jesus auch schon mal davor vielleicht sagt, meines Vaters Haus? Als er 12 Jahre alt war, wo die Eltern ihn im Tempel wieder gefunden haben, und da kommen sie zu ihm und sagen, Junge, du musst mit, was machst du uns für Sorgen? Der sagt zu ihnen, wisst ihr nicht, ich soll da sein, wo meines Vaters Haus ist. Jetzt ist Lukas 2,49, nicht, dass ich falsch zitiere. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Jesus spricht wieder hier im Hause meines Vaters. Und das Haus seines Vaters, das haben sie verkehrt zu einem Haus des Geschäfts. Und das ist vergleichbar mit dem Inneren eines jeden Menschen, das verdorben ist, das entartet ist, das entfremdet seinem Zweck. Gott hat den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Gott hat Menschen geschaffen zu seiner Ehre, aber durch den Sündenfall wurde der Mensch entstellt innerlich und hascht immer mehr nach den weltlichen, nach den vergänglichen Dingen und betet immer mehr die Schöpfung und nicht den Schöpfer an. Jesus will, dass der Tempel, dass unser Tempel ein Anbetungsort ist. Wir sehen später, wo Jesus den Pharisäern die eine Antwort gibt auf die Frage, was er ein Zeichen geben würde, da sagt, brecht diesen Tempel an. Er vergleicht auch sich selber, sein Leib mit einem Tempel. Und in 1. Korinther 6, Vers 19, da heißt das auch, dass wir eigentlich Menschen im Neuen Testament, dass wir ein Tempel sind. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Oder euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Oder in 1. Korinther 3, Vers 16, da heißt das über die Gemeinde, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ich glaube, es lohnt sich durchaus darüber nachzudenken, was wir mit unserem Tempel machen. Wie verehren wir Gott mit unserem Tempel, mit unserem Leib? Denn das ist ein Tempel. Jesus hat hier in seinem Volk ein Tempel vorgefunden, ganz entstellt, ganz entfremdet, ganz zweckentfremdet. Was machen wir mit unserem Leib? Was machen wir mit unserer Gemeinde? Ich würde auch so erweitern mit unserem Gemeindehaus, denn das ist ein Anbetungsort, wo Gläubige zusammen sind. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Da, wo 2 oder 3 zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Das hat er ganz deutlich gesagt. Und da will Gott angebetet werden. Da will Gott verherrlicht werden. Und zwar in einem jeden von uns und in uns als eine Gemeinde. Jesus tritt hier in einer Vollmacht so, dass ihm kein Mensch widerstehen kann. Ich fand interessant, dass hier kaum über irgendeine Reaktion berichtet wird, bis auf die eine Frage, dass die Juden ihn einfach fragen, warum er das macht, aus welcher Vollmacht. Die werden total überrumpelt. Und ich glaube einfach, das ist die Vollmacht, die Jesus als Sohn Gottes hatte, als Gott selbst. Wir kennen auch eine andere Begebenheit, wo Jesus mitten unter der Menge stand und die wollten ihn auch steinigen. Da ging er einfach mitten durch sie oder durch die Menge und da konnte ihm keiner was antun. Und hier tritt er auf. Ich meine, man kann sich vorstellen, im Tempel, ja, so ein reges Geschäft. Jeder verkauft seine Sachen, die Wechsler ihre Gelder wechseln und die Priester, die haben alle ihre Hand darüber. Und jetzt tritt irgendein fremder Mensch und jagt alle raus. Ich meine, das ist doch logisch, dass da irgendein Tempelaufseher, da gab es auch Tempelaufseher, die so ein bisschen für Ordnung gesorgt haben, dass die müssen doch eingreifen. Aber nein, da widersteht ihm gar keiner. Und als Jesus das gemacht hat, heißt das, dass seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht in Psalm 69, Vers 10, der Eifer um mein Haus, um dein Haus wird mich fressen. Das ist jetzt nicht eindeutig beschrieben hier, ob die Jünger das direkt vor Ort so gedacht haben, an diese Stelle erinnert haben oder erst, wo er auferstanden ist, so wie wir später im Abschnitt lesen. Als Jesus wieder auferstanden ist, dann haben sie erst verstanden, was Jesus damit gemeint hat. Aber zumindest, selbst wenn sie da vor Ort sich schon erinnert haben, es lohnt sich, die Stelle nochmal nachzulesen. Psalm 69, Vers 9 und 10. Ich glaube, wenn Sie da vor Ort sich daran an diese Stelle erinnert haben, dann müssten Sie gleichzeitig auch so gewisse auch Ängste empfunden haben. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannten Kindern meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Und die Schmähungen derer, die mich schmähen, sind auf mich gefallen. Es ist ein prophetisches Wort auf Jesus und er sagt hier, ich bin fremd geworden. Jesus fühlte sich fremd. Er war eigentlich auch ein hundertprozentiger Mensch. Er ist in einer jüdischen Familie aufgewachsen. Der ist immer wieder zum Tempel hinaufgegangen, zum Fest. Der war mittendrin. Und hier heißt das über ihn, ich bin fremd geworden. Den Kindern meiner Mutter, meinen Geschwistern, meinem Volk. Oder mit anderen Worten, ich erkenne mein Volk nicht wieder. Ich weiß nicht, was mit dem Volk ist. Die kennen mich nicht und ich kenne sie nicht. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Und daran, an diese Stelle haben sie gedacht. Und dann heißt das anschließend, und die Schmähungen derer, die mich schmähen, sind auf mich gefallen. Und wenn sie wirklich diese Stelle weitergedacht haben, dann müssen sie die Andeutung auch verstehen, dass das bleibt nicht ohne Folgen für Jesus. Zumindest später, ich habe das schon erwähnt, im Markus-Evangelium berichtet er, dass die Juden, die suchten danach, Jesus zu töten. Und die haben ihn auch anschließend getötet, aus Neid. Und dann lesen wir über die Reaktion der Juden. Eigentlich die einzige. Und da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Mit den Juden sind gemeint wahrscheinlich die Priester, die da zugegen waren, oder die Schriftgelehrten oder die Tempelaufseher. Auf jeden Fall irgendeine führende Schicht. Und so stehen sie da, total überrumpelt und das Einzige, was sie fragen können, ja, aus welcher Vollmacht oder zeig uns doch ein Zeichen, dass du das auch wirklich tun darfst. Warum fragen sie nach einem Zeichen? Wir kennen aus dem Alten Testament die Propheten oder auch angefangen bei Mose, der hat sich auch ausgewiesen mit einem Zeichen. Gott hat ihm bestimmte Zeichen gegeben und hat gesagt, zeig das dem Volk und dann wird das Volk erkennen, dass ich dich gesandt habe. Und das verlangen die Juden von ihm hier. Die sagen, zeig uns ein Zeichen, irgendwas Übernatürliches, dass wir das nicht anders erklären können als von Gott, dann werden wir dich als von Gott anerkennen. Und Jesus antwortet ihnen ganz interessant auf eine rätselhafte Weise. Das macht Jesus, wenn wir die Evangelien durchlesen, sehr oft, dass er zum Volk in Gleichnissen, in Rätsel spricht. Da sagt er zu ihnen, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Ich weiß nicht, also ich habe mir wirklich gewünscht, wie so ein Film dabei zu schauen, wie Jesus das ausgedrückt hat. Ob er dann auf sich gezeigt hat oder einfach so gestanden hat, das spielt wahrscheinlich eine Rolle, so dachte ich mir immer. Jesus spricht einfach, bricht diesen Tempel an. Zeigt er jetzt auf diesen Tempel, wo er mittendrin steht, oder zeigt er auf sich selber oder lächelt er einfach dabei? Oder wie hat er das gemacht? Aber leider ist das uns nicht überliefert. Das Einzige, was uns, wo wir daraus lesen können, dass Jesus eigentlich seinen Leib gemeint hat, so wie Johannes später auch Erklärung gibt, weil dieses Wort Tempel im Vers 19 und das Wort Tempel im Vers 14, das sind beide Worte im deutschen Tempel, aber die sind so ein bisschen unterschiedlich. Der Begriff Tempel im Vers 14, das umschreibt eigentlich den Tempelbezirk, alles was dazugehört. Also mit dem Vorhof der Heiden, mit Sohlenvorhof und mit alles, was dazugehört. Also Tempel als ein Ort, als ein, ne? Und in Vers 19 spricht Jesus Tempel aus, praktisch nur das Gebäude, wo Gott drin wohnt. Also das nicht den ganzen Tempelbezirk, sondern das Eigentliche, das Herzstück, wo Gott auch drin wohnt. Wir lesen Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und genau das hat Jesus gemeint. Bricht diesen Tempel ab. Er meinte sich selber, da wo Gott wohnt. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus sehen wir den Vater. Das hatte Jesus selber auch zu seinen Jüngern gesagt. Wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Also wenn wir diese beiden Worte vergleichen, da können wir schon sehen, dass Jesus nicht ganz so rätselhaft gesprochen hat. Aber nichtsdestotrotz, die haben ihn nicht verstanden. Aber dieses Zeichen wurde ihnen gegeben, den Juden. Ungefähr 3 Jahre später wurde Jesus hingerichtet und 3 Tage später ist er auferstanden. Aber die haben ihn nicht verstanden, weil ihre Gegenfrage wieder ist, da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Was wir noch beachten müssen, stimmt, Jesus sagt nicht, brich diesen Tempel ab und ich werde den in 3 Tagen wieder aufbauen. Er sagt, ich werde ihn wieder aufrichten. Und dieses Wort im Griechischen, ich meine im Griechischen, Neues Testament im Griechischen, ne? Das kann auch vieles andere, auch anders Bedeutung haben. Zum Beispiel auferstehen, entstehen lassen oder erwecken. Das ist eher ein Begriff, nicht zum Bauen, irgendwas herstellen, sondern ein Begriff, das viel mehr umschreibt, dass irgendwas entsteht oder wieder ersteht. Ja? Also Jesus spricht, zum einen bricht diesen Tempel an, wo Gott drin wohnt, und zum anderen sagt er, ich werde ihn wieder entstehen lassen. Und die haben das trotzdem nicht verstanden und die sprachen dann, ja, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden. Da müssen wir wissen, dass die meinten nicht diesen salomonischen Tempel, den Salomo gebaut hat, sondern der Tempel wurde zwischendurch komplett zerstört und ein römischer Herodes, der, habe ich mir aufgeschrieben, der Große, oder wie er hieß, ja, Herodes der Große, der hat so ungefähr 19 bis 20 vor Christus, hat er einfach, weil er die Juden so mochte, hat er den Tempel wieder aufgebaut. So ein bisschen mächtiger, ein bisschen größer. Der Tempel war aber noch nicht fertig. Der war noch, also die waren 46 Jahre am Bauen. Das heißt 19 vor Christus und das war ungefähr, was war das, auch 20 nach Christus, also Jahr 0, also 46 Jahre ungefähr wurde der Tempel gebaut. Und der Tempel wurde immer weiter gebaut bis Jahr 63 nach Christus. Und da wurde er erstmal vollendet. Und ein paar Jahre später wurde das wieder komplett zerstört und verbrannt. Und es war nichts mehr mit dem Tempel. Und so die Juden, die lächelten vielleicht darüber und sagten, Jesus, Mensch, so viele Menschen haben daran gearbeitet, 46 Jahre lang und ist immer noch nicht fertig und du willst in 3 Tagen das wieder erstehen zu lassen. Und dann gibt Johannes wieder eine Zwischenerklärung, das macht er immer wieder. Und dann sagt er, als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Erst nach der Auferstehung Jesu Christi haben die Jünger wirklich verstanden, was Jesus da gemeint hat. Und da erinnerte ich mich an eine Stelle, wo Jesus zu Jüngern sagte, der Heilige Geist, der kommen wird, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das bewahrheitet sich hier. Und da wurden die Jünger gestärkt durch den Heiligen Geist. Die haben auf einmal, das stimmt, Jesus hat die Wahrheit gesprochen. Und das ist genauso eingetroffen. Der ist der Sohn des lebendigen Gottes. Der nächste Abschnitt, Verse 23 bis 25. Ich meine, das gehört jetzt nicht unbedingt zu dem Ereignis, sondern das umschreibt dann viel mehr, wo Jesus, oder fängt auch so an, als aber Jesus am Passafest in Jerusalem war, dazu ist er hinaufgezogen und er hat sich da wahrscheinlich länger aufgehalten, solange die Feierlichkeiten dann ging mit vor und danach. Und Jesus machte da anscheinend auch viele, viele Zeichen. Wahrscheinlich waren das hauptsächlich, der hat dann die Kranken geheilt oder andere Wundertaten an den Menschen getan. Und dann heißt das, und da glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Menschen sahen, dass Jesus ein außergewöhnlicher Mensch war, dass Jesus Sachen machte, die kein gewöhnlicher Mensch machen konnte, und die glaubten an seinen Namen. Oder besser gesagt, die vertrauten ihm immer mehr zu. Denn der Glaube, der hier als Glaube genannt wird, das ist kein Glaube, der sie unbedingt rettet oder durch den sie Jesus als den anerkennen, was er eigentlich ist, der Messias, der von Gott kommende, der sie von ihrer Schuld befreien kann, sondern die haben vielleicht höchstens so eine kleine Hoffnung gehabt, das ist der Messias, der verheißene Messias, der uns jetzt von den Römern befreien wird und er wird das Reich hier aufrichten und wir werden endlich mal wieder aufatmen. Die haben ihn vielleicht als einen großen Propheten, als einen großen Heiler anerkannt, aber niemals als den, der eigentlich ist. Und wir lesen, dass Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Denn er kannte sie alle. In 1. Mose 8, Vers 21 heißt das schon, was eigentlich im Menschen ist, was kannte eigentlich Jesus sie alle oder was ist das, was er kannte? 1. Mose 8, 21. Denn das Dichten und Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Er hat einfach ihr Herz, ihr Innerstes gesehen und er wusste ganz genau, wonach sie verlangen und er wusste ganz genau, wie wir später lesen, dieselben Leute, die geschrien haben, Hosianna, der König kommt, die haben ihre Kleider, die Palmzweige vor seine Füße ausgebreitet und drei Tage später haben sie, dieselben Leute haben geschrien, kreuzige ihn. Deswegen vertraute sich Jesus ihnen nicht. Und hier offenbart sich Jesus auch als der Schöpfer. Wir lesen in einem Kapitel davor auch, dass Jesus einfach das Innerste des Menschen kennt. Johannes 1, Vers 47 und 48. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Jesus ist der Schöpfer, von ihm ist nichts verborgen. Und deswegen vertraute er sich diesen Menschen nicht. Ja, was lernen wir aus diesem Abschnitt? Ich denke, also zumindest habe ich so für mich herausgefunden, dass Gott sucht eigentlich Gott sucht ungeteilte Anbetung, unvermischt mit irgendwelchen wirtschaftlichen oder auch sonstigen Motiven. Ihr Lieben, lasst uns eine Frage stellen. Lassen wir in unserem Tempel Ordnung schaffen, ein jeder für sich persönlich? Lassen wir in unserem Tempel als Gemeinde auch Ordnung schaffen von Jesus? Machen wir den Gottesdienst nur, wenn es sich lohnt? Die meisten Menschen, die da waren, die Jesus hinausgetrieben hat, die haben auch gemeint wahrscheinlich, dass sie irgendwas zum Gottesdienst dazu beitragen. Aber die hatten nichts anderes im Sinn gehabt, als das Geld zu verdienen, als sich zu bereichern. Machen wir den Gottesdienst nur, wenn es sich lohnt? Oder beten wir Gott ungeteilt an? Und noch ein Satz, wo dass Jesus über sein Tempel spricht, dass wir auch Tempel des Heiligen Geistes sind, der in uns wohnt. Er will, dass unser Tempel, ob das wir persönlich als Christen, als Kinder Gottes sind oder wir als Gemeinde, denn beides nennt die Bibel Tempel, einfach ein Anbetungsort ist, wo Gottes Ehre wohnt, wozu er uns auch gedacht hat.